Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Popstars auf und außerhalb des Platzes. Die Bravo Open in Braunschweig waren in der zweiten Turnierwoche in Wimbledon das Talk of the Town in Braunschweig bzw. auf der deutschen Challenger Tour. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Bevor wir über das Turnier in Braunschweig sprechen, über das richtige Tennis und nicht über das Hobbyturnier, wie waren deine Eindrücke von Wimbledon? Du warst auch 4 Tage da.
Ja, es war schön, mal wieder da zu sein. Ja, das ist natürlich schon ein besonderer Platz, keine Frage. Das ist natürlich schon die Tenniskathedrale und der heilige Rasen. Das hat natürlich alles etwas Besonderes. Und ja, ich war ja, wie gesagt, längere Zeit nicht da. Ich glaube, das letzte Mal tatsächlich 2012 zu den Olympischen Spielen, als ich das letzte Mal in Wimbledon vor Ort war. Und so gesehen war das natürlich ein tolles Wiedersehen.
Wimbledon war insgesamt ein cooles Turnier, aber in der zweiten Woche von Wimbledon fand richtiges Tennis statt, bei den Bravo Open in Braunschweig, wie du es gerne immer wieder betonst, dass die Challenger Tour dort Halt gemacht hatte, unter anderem mit Thomas Martin Echeverry, Roberto Caballes Baena, Botik van der Sandsrulp war mit dabei, Juan Manuel Cerundolo, Francesco Passaro. Das war ein richtig gut besetztes Turnier und hat es seinem Ruf mal wieder Ehre gemacht, dass es eins der besten Turniere auf der Challenger Tour der Welt ist?
Ja, ich denke schon, dass es natürlich ein besonderes Event auf der Challenger Tour ist. Inzwischen seit 1994 ausgetragen auf dem Gelände des Braunschweiger Tennis- und Hockeyclubs, da in diesem Bürgerpark in Braunschweig. Es ist Ferienzeit in Niedersachsen, muss man auch mal wieder dazu sagen. Bei uns in Bayern ist es ja ein bisschen anders. Aktuelles Thema, lassen wir jetzt aber mal weg. Dann ist es natürlich als Challenger of the Year mehrfach ausgezeichnet worden von den Spielern. Und wenn man natürlich auch auf die Siegerliste blickt, da findet man sehr viel bekannte Namen wie Gaston Gaudio, Thomas Berdych, Alexander Zverev, der 2014 dort gewonnen hat, und übrigens auch der aktuelle ATP-Chairman Andrea Gaudenzi, der war auch in Braunschweig mal erfolgreich. Und ja, die Besonderheit macht natürlich aus, da werden wir nachher noch drüber sprechen, dass es natürlich eine Mischung gibt zwischen Tennis und eben den Show-Acts, die dort am Abend dann stattfinden. Und da kommen dann über 4000 Besucher auf diese Anlage. Und dementsprechend toll ist dann natürlich dort auch die Stimmung. Und ja, ich glaube, das ist natürlich die wirklich Einzigartigkeit dieses Tennistainment, wie sie es eben auch früher genannt haben in Braunschweig, was, glaube ich, nicht nur einzigartig ist auf der Challenger Tour, sondern ja, ich würde sogar sagen, auf der gesamten Tennis-Tour. Mir würde kein anderes Turnier einfallen, was so viel On-Court-Action und dann eben auch noch diese Side-Events miteinander vereint. Weiß ich nicht, fällt dir was ein?
Mir fällt jetzt erstmal auch nichts ein, aber das ist ja, also Halle hat das ja auch gemacht inzwischen, macht das inzwischen. Ich glaube, die haben sich auch ein kleines bisschen was abgeguckt, aber so in der Form und so in der Konsequenz, glaube ich, macht das keiner.
Ja, vor allem, das wissen vielleicht auch nicht alle, da findet schon vorher auch was statt. Also das ist, bis das Tennis beginnt, gibt es dort auch schon Events im Vorfeld. Also wie gesagt, ist so eine Art Sommerferienprogramm, wenn man so möchte, und ist dann wirklich auch eines der Hotspots wirklich in der Region, wo man eben dann sein muss. Und ja, das ist wirklich ein USP, muss man ganz klar sagen.
Du hast wieder einiges an Interviews mitgebracht und wir haben heute auch noch einen Überraschungsgast in diesem Podcast, in einem Interview. Wir wollen aber anfangen mit einem Spieler, der mit 31 Jahren wohl die beste Phase seiner Karriere hinlegt. Er steht im Moment tagesaktuell in der Doppelweltrangliste auf Platz 114. In der Einzelweltrangliste steht er im Moment auf Rang 269. Das ist tagesaktuell, gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Und das sind die besten Platzierungen von Christoph Negritu. 31 Jahre alt ist er, kommt aus Dinkelsbühl und hat sein Leben lang eigentlich auf der Future Tour gespielt. Und dadurch, dass er jetzt im Moment erst vor kurzem unter die Top 300 in der Weltrangliste gekommen ist und jetzt halt auf Platz 270 steht, das ist natürlich ein Grund, hier mit ihm dann mal zu sprechen. Er hat mit seinem Partner, das muss ich nochmal nachgucken.
Alexander Merino.
Alexander Merino aus Peru hatte er hier das Finale erreicht im Doppel. Und das ist Zeit, um mal Christoph Negrito vorzustellen, weil ich glaube wirklich, die wenigsten von euch kennen ihn bzw. haben ihn schon mal spielen sehen. Das ist jetzt ein längeres Interview, aber you heard him here first. Er ist 31 Jahre alt, er ist jetzt schon im Spätsommer seiner Karriere und startet im Moment so richtig durch. Das ist Christoph Negrito im großen Interview mit Florian hier.
Super, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, Christoph. Willkommen im Finale, kann man sagen, in Braunschweig. Ja, die Woche bisher, wie sind die Eindrücke? Was hat euch die Woche jetzt auch bisher so stark gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was uns stark gemacht hat, war, oder beziehungsweise was uns stark macht, ist, ich glaube, so eine mentale Stabilität. Einfach, dass wir geben nicht so schnell auf, wir machen immer weiter. In den ersten zwei Runden waren wir beide Male, glaube ich, Satz hinten, haben den ersten Satz verloren jeweils, sind dann zurückgekommen, haben den zweiten gewonnen und dann im Match-Tiebreak gut gespielt. Heute war es natürlich von Anfang an sehr gut von uns beiden, deshalb heute war es ein bisschen entspannter, Gott sei Dank. Aber ja, ich glaube, es ist einfach die mentale Stärke und auch so ein bisschen der Zusammenhalt, den wir zu zweit haben, weil wir jetzt so lange spielen und er unterstützt mich beim Einzel, guckt bei meinen Matches zu, dann spielen wir zusammen Doppel, das schweißt einen schon zusammen und ich glaube, das hilft uns dann in diesen engen Momenten, dass man dann wirklich den Glauben hat, okay, und man spielt dann auch so ein bisschen füreinander und nicht nur miteinander.
Es wurde auch gerade auf dem Platz nochmal angesprochen, ist ja unglaublich, wie lange ihr eigentlich zusammen seid. Sowas ist ja fast schon einmalig, müsste man schauen, was es überhaupt gibt auf der Tour. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie ihr euch überhaupt auch gefunden habt als Team auch.
Also wir haben uns kennengelernt damals, das ist schon länger her, nämlich 2015 oder 16 war das. Mhm. Haben wir dieselben Turniere gespielt. Einfach in Tunesien war das damals. Und da waren wir so eine kleine Gruppe von Leuten, die dann halt, wie auf den Future-Turnieren ist, damals war es noch anders als heutzutage. Heutzutage ist alles viel professioneller. Damals war das auch so, auf Futuren war das, da hat man halt schon zusammen dann auch die Abende verbracht und sowas, waren ja größere Gruppen. Und da haben wir uns kennengelernt, dann so miteinander Zeit verbracht, so ein bisschen halt befreundet gewesen. Dann haben wir einmal zusammen dort dann doppelmal gespielt beim Turnier, klaglos versagt, aber halt weiter Freunde geblieben und dann hat man sich immer mal wieder getroffen, so auf Turnieren. Und ja, dann ist er nach Deutschland gekommen einmal, weil ich ihm organisiert habe, für meinen Club damals Liga zu spielen. Und dann haben wir immer mal wieder zusammen Turniere gespielt. Und dann nach der Saison in der Liga haben wir dann gesagt, komm, wir probieren mal jetzt mal eine Saison durchzuspielen. Hat dann gut funktioniert. Das war 2018 und dann 2019. Und dann war so ein bisschen, dann habe ich mich verletzt. Dann er wollte nur noch Doppel spielen, ich noch Einzel. Dann hat das nicht so ganz gestimmt von dem Turnier. Und vor zweieinhalb Jahren haben wir uns wieder dann gesehen beim Turnier und er hat dann wieder unterhalten. Wir waren immer in Kontakt. Also es war jetzt nie so, dass wir uns jetzt aus den Augen verloren haben, aber wir haben halt andere Turniere gespielt. Und dann haben wir uns wieder gesehen und dann hat er mich dann ein paar Wochen später, war ich zu Hause, hat er mich angerufen, hey, wie sieht's aus? Hast du nicht mal Bock, wieder ein bisschen zu spielen? Habe ich gesagt, komm, probieren wir. Und seitdem sind wir unzertrennlich.
Ist ja auch ranking-wise eben nicht immer so einfach, ne? Weil genau das ist ja ein Problem, dass man irgendwie auch auf dieselben Turniere kommt. Jetzt bei dir ist es im Moment ja eigentlich eine auch, finde ich, ziemlich einzigartige Konstellation. Ich glaube, du bist im Doppel, glaube ich, im Moment auf einem Career-High, du bist im Einzel auf einem Career-High. Wie sieht der Fokus denn im Moment aktuell gerade aus?
Ja, der Fokus ist auf beidem, klar. Es war am Anfang nämlich der Gedanke, oder beziehungsweise mein Einzelranking war damals nicht so gut, mein Doppelranking war okay. Und dann habe ich mir damals entschieden mit Alex zusammen, dass wir jetzt probieren, mal ein bisschen mehr aufs Doppel zu fokussieren. Und dann mit dem Doppel sozusagen, weil wir dann immer die Challenger sozusagen, die wir dann spielen können, und dann versuche ich mich halt irgendwie dann reinzuwurschteln beim Challenger als Alternate oder sowas. Und so halt dann noch weiter Einzel zu spielen. Das war so der Plan von Anfang an. Also das Einzel nicht komplett liegen zu lassen, aber halt so ein bisschen weiter hinten. Mhm. Und dann 2024 sind wir dann, weil wir haben dann eine Zeit lang gespielt, haben nicht so erfolgreich gespielt, sind wir dann gedroppt. Und dann mussten wir so ein bisschen von Anfang anfangen, also wirklich von quasi Null anfangen. Mhm. Und haben uns dann entschieden, komm, wir gehen jetzt erstmal auf Future, spielen dort. das war jetzt nicht nur eine Ranking-Frage, sondern das war auch eine spielerische Frage, weil wir von Anfang an gesagt, weil wir sind da sehr auch selbst reflektierend und haben auch gesagt, wir haben einfach nicht das Level gerade für Challenger im Doppel, eher das und das, bei mir war es der Volley zum Beispiel, und haben dann gesagt, okay, wir fangen bei den Future an, arbeiten uns hoch und arbeiten an unserem Tennis und das Ranking kommt dann. Und dann so sind wir, dann haben wir dann gestartet und dann hat es immer besser funktioniert. Und dann irgendwann, dann Mitte des Jahres, haben wir dann gesagt, ey, wie sie so, hat er mich dann so ein bisschen angehauen, hat gesagt, warum traust du dich nicht jetzt mal Challenger zu spielen, weil wir halt immer wieder Future gespielt haben. Komm, jetzt trau dich im Einzel. Mhm. Dann habe ich mich getraut und dann sind wir zum Challenger, da habe ich Viertelfinale, mich qualifiziert, da habe ich gut gespielt und dann hat es langsam hochgegangen. Bis es dann am Ende dann habe ich einen 25er gewonnen im Einzel. Und bis es dann am Ende dann so war, dass ich dann in Japan das Finale dann gespielt habe im Einzel. Und das war alles so eine stetige Kurve. Und deshalb den Fokus kann man irgendwie nicht so richtig setzen. Ich mache gerne beides. So. Und meiner Meinung, also für mich ist es auch gut, weil solange ich beides habe, bin ich nicht so tight für das eine oder das andere. Wenn ich im Einzel gewinne und dann im Doppel rausfliege, dann habe ich noch mein Einzel. Wenn ich im Einzel rausfliege, dann habe ich noch mein Doppel. Also es ist nie so, dass ich jetzt so eine Situation habe, wo ich dann sage, ich gehe zum Turnier, ich fliege erste Runde raus, super, tolles Turnier, gehe wieder nach Hause. So.
Trotzdem ist natürlich das Einzel vom Status her natürlich immer noch was Größeres, auch vom Preisgeld her, muss man ja auch ganz klar sagen. Deshalb ist wahrscheinlich das auch immer ein Fokus, darauf das auch zu setzen. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, glaube ich, war Alex dann auch irgendwie ja, eine Art Motivator dann für dich auch, oder?
Ja, klar. Also er hat auch immer gesagt, er hat mir auch immer zugesprochen und hat mir auch immer gesagt, er will nicht, dass ich nur Doppel spiele, weil es ist zu schade dafür, was ich eigentlich spielen kann im Einzel. Und hat auch immer dann darauf gepocht, dass ich auch weiter im Einzel spiele. Und wir haben auch so die Turniere dann am Anfang auch geplant, teilweise, dass es dann vielleicht ein bisschen besser für mich im Einzel ist als für uns im Doppel. Aber weil wir dann gesagt haben, weil das funktioniert für uns beide einfach besser so in der Konstellation, ja.
Jetzt bist du nicht mehr der ganz Jüngste auf der Tour, aber natürlich immer noch jung genug, würdest du sagen, du spielst im Moment dein bestes Tennis?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, zurzeit spiele ich mein bestes Tennis, was ich seit langem gespielt habe. Also nicht so, aber komplettestes Tennis, würde ich sagen, ja.
Vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz erzählen, wie du zum Tennis gekommen bist. Du kommst aus einer Tennisfamilie. Die Mama hat, glaube ich, Tennis gespielt. Vielleicht noch mal kurz skizzieren, wie das gelaufen ist. Sind immer längere Geschichten, aber gerne natürlich kannst du auch gerne ausholen. Ja,
ja, nee, also bei uns war Tennis immer. Also ich war als Baby schon bei meiner Mom dabei. Die hat erste Liga gespielt, damals in Nürnberg. Und ich war dann in dem kleinen, so, wo man den trägt, so den Maxi Cosi oder so, war ich dabei bei den Matches und mein Dad hat mich gehalten, ich habe zugeschaut und da war ich ein paar Monate alt sozusagen. Also bei uns war Tennis immer ganz, ganz weit oben, also war immer an hoher Stelle. Ich meine, wäre ich ein Mädchen geworden, wäre mein Name Chris gewesen nach Chris Evert. So, also so in die Richtung, bin ich nicht, deshalb Christoph. Aber ja, so hat es angefangen damals und dann, mein Dad hat damals auch, also witzigerweise, so dieses Mobile, was man so klassisch kennt mit den Sachen und sowas, abgebaut und dann Tennisbälle daran gehängt. Also ich war schon von Anfang an damit in Verbindung gebracht, aber mir hat es auch Spaß gemacht einfach. Und ich hatte auch von früh Talent und habe es dann einfach so weiter verfolgt. Und meine Eltern haben mich jetzt nie dazu gepressured, also dass ich jetzt da, also die haben jetzt nie irgendwie so, du musst spielen und sowas, so, sondern ich habe es einfach gerne selber gemacht. Ich habe auch andere Sportarten nebenher gemacht und dann irgendwann habe ich mich halt dann fürs Tennis entschieden und ja, aber ich war nie gepressured oder so, aber so hat es bei mir angefangen. Bei mir hat es direkt angefangen mit 2,5 Jahren, stand ich schon auf dem Platz, habe die ersten Bälle geschlagen, mit 5 schon die ersten Turniere gespielt und so ging es dann die ganze Zeit weiter.
Und glaube ich auch ziemliche Reisen unternommen, also ich glaube ursprünglich kommst du aus Bayern, dann auch mal nach Berlin gegangen, glaube ich, bei Markus Zöckel, glaube ich, war da auch so eine Art Mentor, kann man das sagen, und dann jetzt glaube ich in Baden-Württemberg wieder die Base aufgeschlagen.
Ja, also ich war so ein bisschen überall unterwegs und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause in Stuttgart bei der TWA, heißt es, Tennis with Attitude von Jakub Salava und Timon Reichelt, Andy Beck, das sind die drei. Und ja, seit ich, also muss man einfach so sagen, seit ich dort trainiere, Career High. Also machen schon was richtig, die Jungs, machen wir zusammen. Also, nee, deshalb, das war, ja, also es war sehr wichtig, dass ich sowas gefunden habe, weil ich immer wieder damit gestruggelt habe, nicht so richtig so den Anschluss oder nicht so richtig so eine Base gefunden habe, wo ich trainieren konnte oder wo ich mich richtig wohl gefühlt habe. Und jetzt bin ich da so happy, dort zu trainieren und so. Und es ist auch jetzt nicht so weit von zu Hause. Und ich fühle mich halt, da wohl. So, es ist so, also für mich war das wichtig, dass ich so eine Art Trainingssituation habe, wo ich auch einfach ein bisschen ich sein kann. Und auch einfach mal, wenn ich jetzt kein Training habe, dass ich einfach mal hingehe und dann einfach mal so ein, zwei Stunden dann einfach so, dass wir einfach chillen, sowas, und bei dem Training von anderen Kids zuschaue und ich mich mit den Trainern, mit meinen Trainern unterhalte und wir Spaß haben und sowas. Manchmal, wenn ich Zeit habe oder sowas, wenn wir so wenige oder wenn ein Trainer nicht da ist oder sowas, manchmal gebe ich auch Trainerstunden für so. Und das ist halt so, das gibt mir halt so viel mehr, als jetzt einfach nur hinzugehen, zu trainieren und dann wieder wegzugehen. So, und das, für mich ist das Mentale halt so wichtig und deshalb freue ich mich da mega. Da freue ich mich auch immer, wenn ich wieder zurück nach Hause komme, mal, wenn ich da wieder eine Woche mal Zeit habe zum Trainieren.
Wenn du sagst, zu Hause ist wo und seit wann bist du an der, in der Academy in Stuttgart?
Zu Hause, ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Also ich wohne in Rutesheim, heißt es. Das ist so ein kleiner Ortschaft, da gibt es auch ein riesiges TE da Turnier, schon seit Ewigkeiten. Ich bin in der Base seit, ja, ich würde sagen, seit Ende 2023, Anfang 2024, würde ich sagen, bin ich jetzt dort, ja.
Jetzt hast du einen peruanischen Partner, du sprichst auch Spanisch. Wie kommen die Verbindungen zu dem Spanischen auch zustande?
Ja, gut, das Spanische habe ich mir einfach selber beigebracht. Oder beziehungsweise nicht selber, aber beziehungsweise er hilft mir da und wir schauen auch viele spanische Sachen so zusammen an und sowas. Und ich bin sehr sprachenaffin, ich mag Sprachen, ich spreche selber vier bis jetzt und lerne jetzt Spanisch sozusagen. Und, aber das kommt halt einfach so, wenn man sich dann auf den Turnieren ist und er ist ja Südamerikaner. Das heißt, und die Südamerikaner haben so ein anderes Gemeinschaftsgefühl, da kennen sich alle untereinander, da wird zusammen dann gegessen, da wird zusammen abgehangen. Und dann klar, und dann bin ich halt dabei, so, weil ich so, und dann muss entweder fressen oder gefressen werden, so, also wenn die dann alle Spanisch sprechen, musst du halt lernen, so, weil sonst bist du halt außen vor. Und dann habe ich halt so langsam angefangen, dann immer mal wieder und dann hier mal ein Wort verstanden, da mal, und jetzt verstehe ich eigentlich ganz gut, also jetzt bei den Unterhaltungen und sowas kann ich eigentlich ganz gut mitmachen, also so, das verstehe ich schon, das Sprechen fällt mir noch ein bisschen schwer, aber es wird jeden Tag besser, also so, also es geht, also ich würde nicht behaupten, dass ich fließend bin, auf keinen Fall, aber ich denke mal, ich würde in Spanien durchkommen, ja.
Das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Die anderen Sprachen, weil du sagst, du sprichst so viele oder sind?
Ja, es ist Englisch, klar, Englisch, Deutsch, klar, Rumänisch, wegen meinen Eltern und noch Französisch, genauso, also auch, weil ich das dann gelernt habe. Und ja, mein Vater spricht 6 und das war dann früher bei uns dann immer so, dass wir dann, mein Vater ist aber aufgestanden, also wo ich klein war, und hat dann einfach auf einer anderen Sprache mit mir gesprochen und musste ich halt verstehen. So. Deshalb war das bei mir so ein bisschen einfacher mit Sprachen.
Du hast ja, glaube ich, auch zwischendurch studiert. Das ist ja auch, glaube ich, abgeschlossen, oder? Philosophie.
Ja,
vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das gelaufen ist.
Ja, es war, wie soll ich sagen, es war am Anfang, ich habe dann Profi gemacht und war am Anfang ziemlich schwer und sowas. Und dann meine Eltern haben dann auch direkt dann, oder beziehungsweise haben dann gesagt, komm, mach es doch nebenher, probier's mal. Und das hat mir Spaß gemacht. Und so, dann habe ich das so ein bisschen nebenher gemacht. Aber es war immer, war Tennis so auf der Eins. Also ich habe das einfach so, als, weil es mich halt interessiert hat. So, ich bin daran sehr interessiert gewesen und habe es dann einfach so nebenher gemacht. Aber es war jetzt nie so jetzt mein Hauptaugenmerk. Oder ich habe es immer so als Hobby gesehen mehr und nicht so als Plan B. Aber für mich war es wichtig, Tennis als Plan A, B und C zu sehen, weil für mich war das so, wenn ich jetzt einen Plan B im Hintergrund habe, dann was hält mich dann davon ab, beim Turnier nicht 110% zu geben, weil ich habe ja einen Plan B, ich habe ja was im Hinterkopf, so, es ist ja, wenn ich jetzt hier verliere, mein Gott, habe ich halt verloren, ich habe ja das noch im Hintergrund. Und für mich war das wichtig, das nicht zu haben und auch wirklich dann diese Attitude auch teilweise auf dem Platz zu haben, die mich auch, glaube ich, auszeichnet. basierend auf meinen vielen Dreisatzerfolgen, einfach dieses so, na, ich verliere nicht. Und es gibt nur das, und wenn es so nicht geht, dann findet man einen Weg, und ich fress Sand, wenn es sein muss, und ja, das war mir dann schon wichtig.
Mhm. Abseits des Courts, was sind noch Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Was sind Hobbys, die du verfolgst?
Ich lese, ich habe jetzt wieder, also früher habe ich sehr viel gelesen, jetzt kam das so ein bisschen ins Stocken, wegen dem Kack-Handy. Aber ich lese sehr viel, aber ich lese immer noch, also ich lese auch auf dem Handy sehr viel, ich lese sehr viel, also jetzt habe ich wieder angefangen, Bücher zu lesen davor, also ich bin sehr aktiv im Lesen bei Mangas, das ist so eine japanische Comic-Bücher. Und dann, ja, also ich interessiere mich mega viel für Sport. Also ich schaue sehr viele Sportarten, also Formel 1 bin ich sehr interessiert. Baseball, was bei vielen so ein bisschen komisch ist, aber Baseball bin ich sehr interessiert, und Basketball, klar, Golf. Also ich bin alles, was Sport zu tun hat, bin ich dabei. Und ja, und sonst, wenn ich zu Hause bin, dann sind wir eine Gruppe von Freunden und zocken halt. So, das ist halt so das andere Hobby, was man so halt hat. So, aber bei uns ist es nicht so auf der Konsole, sondern mit PC. Das ist dann auch so ein bisschen mit selber zusammenbauen, den PC und sowas. Aber ja, das ist eine Freundesgruppe schon seit über 10, 12 Jahren, sowas. Von so, keine Ahnung, 8. Klasse bis jetzt, und alles durchgemacht und alles immer zusammen. Deshalb, also, und das machen wir da. Also, wir sind dann so eine Gruppe, dass dann zocken wir halt einfach zusammen. Also, und selbst dann, bei manchen war es schon so, dass die dann schon das erste Kind haben und das schläft dann abends um 22 Uhr sind wir am PC, alle sind zusammen am Zocken, und man hört nur so im Hintergrund, so aus dem Mikrofon hört man nur so ein kleines Schnarchen, weil das Kind dann hier auf der Brust schläft bei meiner Kumpels. Deshalb, ja, es sind andere Circumstances, klar, man wird älter, aber ja, trotzdem, das ist so, was man halt so macht, ne?
Da muss ich noch kurz nachfragen, weil ich habe leider keine Ahnung vom Baseball. Mein Kollege Andreas Thies, der ist ein sehr großer Baseball-Kenner. Bestimmt ein Verein oder Club, den du da unterstützt?
Ja, die LA Dodgers. Ja, könnte man sagen, Erfolgsfan, aber ja, ich bin LA Dodgers-Fan. Ja, da sind ein paar Lieblingsspieler, dann vor allem allen voran Shohei Ohtani. Den kennen vielleicht auch andere. Das ist so Mookie Betts, Chris Hernandez, das sind so ein paar, die ich feiere, aber Shohei Ohtani ist sowas. Ich liebe alle, auch sehr, sehr viel japanische Kultur und sowas und alles, was da. Und da habe ich den schon das erste Mal gesehen, weil der auf jedem zweiten Werbeplakat drauf und auf jedem Getränk ist der gefühlt drauf, weil das ist so ein Ultra-Superstar dort, weil Baseball ist ja auch dort sehr, sehr beliebt. Und deshalb habe ich mich da so ein bisschen so reingefuchst dann, und das war dann schon ganz cool, ja.
Deshalb manchmal auch die Auswahl, Challenger-Turniere in Asien oder Japan zu spielen.
Ja, deshalb sind wir nach Japan gegangen am Ende des Jahres. Also wir hatten auch andere Möglichkeiten, aber die haben einfach gut in den Turnierplan gepasst, eins. Und zweitens war das halt wirklich ein Traum von mir, nach Japan zu gehen. Und ja, es war Wahnsinn, es war so cool. Also, dass ich mit meinem Job mir entscheiden darf, wo ich hingehe und dann solche Träume erfüllen kann, wie zum Beispiel nach Japan zu reisen, ist Wahnsinn. Und das, ja, das war ein einmaliges Erlebnis.
Super, zum Abschluss. Träume, was sind die Ziele? Schaut man, klar, immer auf Ranglistenposition, glaube ich, schaut man immer ein bisschen, das glaube ich, wahrscheinlich gelogen, immer, wenn man das sagt, man macht das nicht wirklich, aber wie sehen die Zielsetzungen aus?
Die Zielsetzungen, also ich glaube, da gibt es einen Artikel von mir, wo ich 12 Jahre alt war oder sowas, da war es dann, keine Ahnung, Wimbledon-Sieg 20 irgendwas. Das sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen daran vorbeigeschraubt. Aber ja, die Zielsetzung, also die Ziele sind immer noch das Gleiche. Also mein Traum ist es, Grand Slam zu spielen. Mein Traum ist es, bei den großen Turnieren zu spielen. Also keine Frage, ob Einzel oder Doppel, am besten beides. Und ja, das sind so meine Ziele. Also ich probiere alles daran zu setzen, dass ich da mitspiele. Aber ich versuche für mich persönlich nicht so viel da so drauf zu gucken, weil ich habe gemerkt, so, wo ich jetzt angefangen habe, so näher dran zu kommen an Grand Slam Qualis und sowas, ist mir dann so ein bisschen der Spaß vorbeigegangen, weil ich dann noch ein bisschen verbissener geworden bin, noch ein bisschen jetzt komm schon und hier und du bist so kurz davor und dann willst du es so unbedingt. Deshalb versuche ich das ein bisschen so hinter mir zu lassen. Und meine Zielsetzung ist einfach, Spaß daran zu haben. Also Spaß einfach hier zu spielen und egal, was ich mache, sei es im Einzel, im Doppel, egal welche Ergebnisse ich einfahre oder sowas, einfach Spaß daran zu haben, weil ich hatte schon aufgehört eine Zeit lang, habe als Coach gearbeitet, dann jetzt wieder angefangen, jetzt bin ich bei Career High, Einzel und Doppel, darf bei solchen Megaturnieren wie hier in Braunschweig spielen, mega Atmosphäre und sowas und dann, wie gesagt, darf nach Japan fliegen, darf überall, darf so mitspielen, darf Freunde nennen, die mich, meine Coaches und sowas, darf dort trainieren, darf mit dem Sport, den ich angefangen habe, mit 2,5 Jahren Geld verdienen. So, das muss man auch in Perspektive sehen. Und deshalb, ich versuche einfach Spaß zu haben. Solange ich Spaß dran habe, mit meinem besten Freund eigentlich zu reisen und unterwegs zu sein und Turniersiege einzufahren oder Finals, was will man mehr eigentlich? Da, ja, klar will man Grand Slam gewinnen und sowas, aber im Endeffekt, wenn man mit seinen Freunden auf Turnieren unterwegs sein kann, Spaß haben kann, gleichzeitig damit Geld verdienen, was will man eigentlich mehr?
Jetzt nochmal, weil du Braunschweig nochmal erwähnt hast, darf ich doch noch eine letzte Frage hinterher schießen. Wir haben ja dieses Tennistainment hier, was ja besonders ist auch für die Challenger Tour. Geht ihr abends mal her? Habt ihr euch die Show Acts auch mal angeschaut oder wie verbringt ihr da die Zeit?
Wir nicht, wir sind Stubenhocker. Nein, wir haben halt einfach Routinen und wir gehen dann zusammen essen irgendwo und sowas. Alex ist eigentlich ein Foodie, also deshalb gehen wir immer gute Spots uns aussuchen und sowas, aber wir waren jetzt hier nicht, aber was ich sagen muss, mega Event. Also mega. Ich finde das so toll und so schade eigentlich, dass es nicht öfters so gibt, weil das zieht so viele Leute an und ich glaube, dass so viele Leute deswegen dann auch zum Zuschauen kommen und auch eher mal zum Tennismatch zuschauen kommen, weil halt hier das Event ist und dann sagt man, ja, ich habe heute Zeit und dann gehe ich dahin, guck mir das Match an und am Ende habe ich ja noch ein Event. Also so, das finde ich super. Also das sollte es viel öfters geben. Das sollte man viel öfters machen. Da sollte sich eigentlich jedes Challenger ein Beispiel dran nehmen. Und aber es ist mega. Ist richtig cool.
Super. Sage ich vielen Dank und nächstes Jahr in Wimbledon und viel Glück natürlich für morgen.
Ja, Dankeschön. Dankeschön.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Baseball-Fan ist er auch noch, wenn auch Mode-Fan.
Ja, das ist jetzt deine Abteilung. Ja. Ich habe nur gelernt, dass das anscheinend, wie heißen sie, die LA Dodgers? Ist das
die richtig? LA Dodgers mit Shohei Ohtani.
Ja, der FC Bayern des Baseball anscheinend.
Ja, leider, ja.
Ja, nee, aber interessanter Typ, auch klasse Typ, muss man ganz klar sagen. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal mit ihm gesprochen, habe ihn natürlich, ja, jetzt gar nicht bewusst, aber bestimmt schon mal irgendwo spielen sehen, aber wie gesagt, nicht länger mit ihm dort mal ein Interview geführt und ich musste auch tatsächlich zweimal schauen. Ich wusste, dass er im Doppel sehr, sehr stark unterwegs ist und das ist ja auch eine Ewigkeit, wie er mit diesem Alexander Merino schon zusammenspielt. Das ist also für Doppelverhältnisse, wir haben im Interview auch drüber gesprochen, die, glaube ich, seit 2018 mehr oder weniger fast konstant miteinander zusammen sind, wüsste ich auch keine andere Doppelpaarung, wo so etwas existiert. Das ist die eine Besonderheit und da jetzt auch eben dementsprechend erfolgreich. Aber ich musste auch zweimal schauen, dass er eben im Einzel auch inzwischen so gut ist. Das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen und ist ja auch hier in die zweite Runde eingezogen, nachdem er Thiago Monteiro in der ersten Runde geschlagen hat. Das ist ja auch nicht irgendwer, der Brasilianer, bekannter Spieler vor allem auf Challenger-Ebene. Und ja, also zweimal quasi ein Career-High aktuell verzeichnen kann. Das ist natürlich schon wirklich außergewöhnlich.
Ja, und er hat im Moment die Einzelplatzierung, die er zusammen quasi mit seiner Doppelplatzierung aufwiegen kann. Er kann bei Challengern zum Beispiel in die Quali im Einzel. 269. In manchem Challenger spielt er damit schon im Hauptfeld und im Doppel ist er auf jeden Fall im Hauptfeld mit seinem Partner. Also das ist im Moment eine sehr gute Situation, um darauf auch aufzubauen, weil früher kam er in diese Einzelfelder gar nicht rein.
Ja, genau. Und dann ist es ja auch immer schwierig, wieder Doppel spielen zu können, die Problematik, gleiche Turnier reinzukommen und so weiter. Aber das funktioniert immer ganz gut, dass dadurch natürlich auch jetzt Merino ein bisschen zurücksteht, nehme ich mal an, und eben hauptsächlich dann eben auch hier seinen Turnierplan anhand Negritos dann vor allem eben auch ausrichtet, die ja auch schon zwei Turniere in diesem Jahr gewonnen haben, Tenerife Anfang des Jahres gewonnen, im sagenumwoben Barletta waren sie im Übrigen auch erfolgreich, na, dass wir das auch nochmal untergebracht haben. Und ja, bin gespannt, wie da die Reise weitergeht. Scheint auf jeden Fall jetzt nochmal so ein, was hast du gesagt, zweiter, dritter Frühling für ihn zu sein. Aber auch wiederum ein Beweis dafür, dass ja doch einige Spieler dann auch erst im hohen 20er oder Anfang 30er Alter vielleicht ihr bestes Tennis auspacken.
Ja, absolut. Christoph Negrito, erste Runde, du hast es gesagt, gegen Thiago Monteiro gewonnen. Dann gegen den an zwei gesetzten Roberto Caballés Baena 6-1, 3-6, 2-6 verloren. Und im Doppel ging es ins Finale mit seinem Partner Alexander Merino. Dort verloren sie gegen Vasyl Kirkov und Bart Stevens. Das Interview haben wir später noch mit den Doppel-Champions. Also Christoph Negrito in der großen Vorstellung jetzt. Und falls ihr den mal auf dem Challenger-Draw seht, dann achtet mal drauf, wie er spielt. Weil wie gesagt, er ist im Moment wirklich in der Form seines Lebens. Das war Christoph Negrito. Jetzt haben wir ein paar Spieler, die das Halbfinale bzw. das Finale erreicht haben. Wir fangen an mit Filip Mišović. Der hatte ja durchaus auch ein gutes Wimbledon-Turnier, ist dann rübergefahren, musste den Untergrundwechsel dann noch mit hinnehmen, aber der ist im Moment in einer bärenstarken Form. Hat hier das Halbfinale erreicht, hat dort ganz knapp gegen Mariano Navone verloren, aber vorher gegen Andrea Pellegrino gewonnen, gegen Tom Gensch in der zweiten Runde und dann im Viertelfinale gegen Jannik Hanfmann 7-6, 7-5. Und Filip Mišović, den hattest du auch im Interview. Das Interview hört ihr hier.
Ja, Philipp, erstmal danke für die Zeit. War ein richtig toughes Match da draußen. Ja, was kannst du dazu sagen? Was hat am Ende den Unterschied ausgemacht?
Ja, es war ein unglaubliches Match, aber ich habe von Anfang an gewusst, auch vor dem Match, dass es eine schwierige Partie sein wird. Die ersten 1,5 Sätze richtig gut gespielt. Ich glaube, dann war, was ich da ein bisschen nicht das Niveau mehr halten konnte, war ein bisschen zu viele Fehler. Aber ist natürlich leicht zu reden gegen so einen Spieler, gegen den du immer aggressiv spielen musst, also ein Risiko nehmen musst. Aber ich bin stolz auf meine Leistung heute. Ich sehe, dass ich immer wirklich besser und besser spiele. Und dass ich gegen so einen Spieler eine enge Partie spiele, was eigentlich in den letzten zwei Jahren tief in 50 war, also bedeutet mir sehr viel.
Überhaupt kann man sagen, die letzten Wochen, Monate läuft eigentlich relativ gut. Gerade wenn man jetzt auch schaut, Wimbledon zum ersten Mal gespielt, war die Erfahrung, auch auf dem heiligen Rasen mal antreten zu können?
Ja, auf jeden Fall. Es war ein Traum, vor allem wo man dann auf der Hauptanlage spielt, was in Wimbledon nicht der Fall ist, wenn man in der Qualifikation ist, ist es noch etwas mehr Besonderes, vor allem weil Wimbledon ist das Turnier wahrscheinlich im Tennis. Und es hat mir aber riesen Spaß gemacht, auch wo ich gegen Struff leider in der ersten Runde verloren habe. Ich habe wirklich jeden Punkt genossen und hoffentlich kann ich mein gutes Tennis weiterspielen und in der Zukunft bei den Slams direkt im Hauptwerb sein.
Jetzt weiß ich gar nicht, reicht das Halbfinale schon für die Top 100? Aber auf jeden Fall kratzt du dran. Ich glaube, das große Ziel, Top 100, wir haben uns, glaube ich, Ende 2023 zum ersten Mal darüber unterhalten. Jetzt wird es wahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, leider reicht das noch nicht. Der heutige Sieg wär schon da, aber das macht bei mir keine Änderung vom Plan. Ich greife jedes Turnier gleich an, jedes Match. Und hoffentlich kommen dann auch bald die Top 100.
Genau, also das ist wahrscheinlich automatisch. Jetzt auch natürlich ganz sicher als österreichische Nummer 1. Ist das auch nochmal so besonders Zuckerl?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da fühle ich mich schon sehr, sehr glücklich darüber, weil ich glaube, von jedem Tennisspieler ist die Freude und die Ehre, Nummer 1 in seinem Land zu sein. Und auch wenn es das erste Mal nach Kitzbühel-Finale nicht so lang war, ich glaube, da war ich nur 2 Wochen leider die Nummer 1. Aber ich glaube, das ist auch die Motivation, dass wir uns gegenseitig immer mehr und mehr pushen, dass wir immer denjenigen einholen wollen. Also ich finde auch zwischen uns Spieler, dass es immer richtig gut ist, dass man so eine Konkurrenz im sportlichen Sinn hat. Also, aber natürlich freue ich mich sehr, dass ich momentan die Nummer 1 in Österreich bin.
Stichwort Kids wird wahrscheinlich das nächste Highlight sein. Ich glaube, jetzt geht es auch direkt ins Main Draw rein.
Genau, also das Kitzbühel ist das erste 250er, wo ich direkt mit dem Ranking drin bin im Hauptwettbewerb. Freue mich schon sehr, sehr darüber, vor allem zu Hause zu spielen. Ist immer lustig und toll für mich. Aber jetzt geht es mal erst nach Schweden, wo ich auch beim 250er spiele. Schauen wir, was dort zum Rausholen ist, und dann freue ich mich schon auf Kitzbühel.
Gut, super, passt. Vielen Dank.
Danke.
Das war jetzt ein kurzes Interview nach dem Match gegen Mariano Navone, das er verloren hatte. Und trotzdem, die letzten Monate, die sollten für Misulic auch so wie ein kleiner Traum gelaufen sein.
Ja, der ist, glaube ich, richtig zufrieden mit seiner Performance. In dem Match ging es ja unter anderem auch darum, ob er zum ersten Mal in die Top 100 einzieht. Also mit einem Sieg und einem Finaleinzug in Braunschweig wäre ihm das gelungen. Also auch vielen Dank nochmal dafür, dass er überhaupt das Interview noch gegeben hat. Und aber ich glaube auch dahingehend gezeigt hat, dass er doch sehr zufrieden war, auch mit seiner Woche in Braunschweig. Du hast gesagt, erstes Mal Wimbledon gespielt oder Main Draw gespielt. Also das heißt in dem Fall ja auch wirklich das erste Mal Wimbledon gespielt. Bekanntermaßen ja die Qualifikation dann in Roehampton ausgetragen. Hat in Poznan einen Titel gewonnen und hat im Endeffekt auch, wenn man nochmal zurückblickt, Roland Garros gespielt, dort dritte Runde. Er ist gegen Djokovic verloren, das kann passieren, und ist jetzt dann auch zum ersten Mal im Hauptfeld eines ATP-Turniers direkt qualifiziert, nämlich in Kitzbühel. Da stand er auch schon mal im Finale, ist dann für ihn natürlich jetzt auch wieder ein richtiges Highlight, was dann nächste Woche bevorsteht.
105. in der Weltrangliste, in der aktuellen Weltrangliste ist er tagesaktuell auf Platz 103. Kitzbühel spielt er nächste Woche natürlich, ist die österreichische Nummer 1. Und dann ist es vielleicht soweit, dass Filip Misulic zum ersten Mal die Top 100 erreichen wird. Im Halbfinale war es Schluss gegen Mariano Navone. Das Interview mit dem Champion, das hören wir auch gleich noch. Jetzt haben wir allerdings erst nochmal die Sieger aus dem Doppelwettbewerb. Bart Stevens und Vasil Kirchhoff. Vasil Kirchhoff ist US-Amerikaner. Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, der spricht aber gut Englisch, er kommt aus den USA, hat mit Bart Stevens zusammen erst in der ersten Runde den 1 gesetzten Theo Arribas und Orlando Luz besiegt, und dann sind sie durchgegangen. Zweimal Match-Tiebreak und im Finale keine Probleme mit Merino und Negritu gehabt. Das Interview mit Vasil Kirchhoff und Bart Stevens, das hört ihr hier.
First of all, congratulations, another big win for you here in Braunschweig. What were the highlights maybe this week here?
Surviving. I think we were the last team in actually to get into the tournament, so I had a really tough draw. But every day it's been really tough after the first round. So just surviving and just thinking one match at a time.
And it seems to really work out for you pretty well, for both of you. The third team title, I think, this year. What's the secret of your success?
I think we get to know each other better and better. We started at the end of last year. Week by week, you know, we practice more, we get to know each other better, we get more of a system going on, and I think that's only in our favor, and you see it works, so yeah, it's nice.
Braunschweig is also a special tournament in terms of the combination between live acts during the evenings. Have you had the chance to attend some of the events?
Yeah, every night we've been having dinner and enjoying the live music, all the atmosphere, all the people here. It's been actually incredible. I didn't expect this. It's my first time playing, so coming here and having that to kind of relax a little bit in the evenings and not just be just tennis. So I think it's been a great week for that aspect.
Did you have a favorite group or a performance you like best?
Yesterday Alphaville was here. It was obviously nice. But to be honest, everything was nice. We've been having here dinner every night, and then, you know, have a look at what's going on, and every night has been great. So definitely helps to relax and take your head off tennis.
So now, how will the next couple of weeks look like for you?
Yeah, we're off to Sweden and then Umag, and then maybe one last stop before we head over to the States. Hopefully, US Open. Like Bart said earlier, we have a cut to chase for the US Open, so we gotta really lock in for the next couple of weeks.
So I think the goal is the big stage now.
Yeah, we played Wimbledon last week. We lost to the guy who won the tournament in the end. We had a first look there at a big tournament, and we got our first two ATPs coming up the next 2 weeks. So it's let's see how we can do.
Perfect. Thanks a lot. All the best. Safe travels.
Yeah. Thank you. Thank you.
Auch für die so ein bisschen im Moment alles Gold, was glänzt, ne?
Ja, das ist so eine Kombination, die gehen auch gerade so ein bisschen unterm Radar, war für die beiden zusammen der dritte Turniersieg in diesem Jahr. Die haben auch in Bad Rappenau Neckar Cup gewonnen gehabt und in China in Wuxi. glaube ich, habe ich schon nachgeschaut, wie man das tatsächlich ausspricht. Da waren die zusammen erfolgreich und der gute Herr Kirchhoff hat dann auch noch 3 weitere Turniere mit Matthias Sotto gewonnen. Also der hat insgesamt jetzt schon 6 Doppeltitel auf der Challenger Tour in diesem Jahr feiern können.
Sind beide im Moment nah, entweder nah an der Höchstplatzierung in der Weltrangliste dran oder sind sie auf ihrem besten Platz und beide unter den Top 80 und sie werden vielleicht dann, wenn sie so weitermachen, werden wir sie entweder schon bei den US Open sehen im Hauptfeld oder dann spätestens bei den Australian Open. Also die beiden sind im Moment wirklich, wirklich gut drauf. Wir müssen den Champion hören und der Champion, das war Mariano Navone, der hat hier das Finale gewonnen gegen Juan Manuel Cerundolo mit 6:3 und 7:5. Hatte ein schweres Halbfinale gegen Filip Mišolić, das haben im Moment mehrere, hatte aber vorher Botik van der Sandsrulp, Diego de Dura und in der ersten Runde Ignacio Buse besiegt. Das ist kein einfacher Weg, den er dort auf sich genommen hat. Er hat das Finale gewonnen und er hat dieses Turnier gewonnen und das Interview mit dem Sieger Mariano Navone, das hört ihr hier.
Okay, so I'm here with the champion of the Bravo Open in Braunschweig, Mariano Navone. Enhorabuena, congratulations, a big win today. Yeah, what was the key to success in this match?
Hi, Herbert, thank you very much. Yeah, I mean, the most important thing is was the stay focused all the time in the match, play the rallies, in which rally we have, stay there to hit in the wall, to go in the net, to attack him because he's a good defender, good player when he has the forehand and he hits strong the ball. So yeah, I think we have the focus and also the way I can attack in some moments.
You know each other pretty well, so I think it was your fifth match or fifth meeting, and
yeah,
it was your
bro.
Yeah, exactly, and it was your fourth win. Yeah. So yeah, what's the secret of your success playing against him?
No, not a secret. We didn't have a secret. I mean, sometimes you play with someone and you have. Maybe you found in that moment, you found the play, but sometimes you didn't find. So Juanma, today he played very well in the second set. The second set maybe could be for him also than for me. But I mean, it's always, you know, the tennis is like that. You have to stay in the details. You hit in the details point. You have to hit the ball in the best place. So yeah, I think we have. We know so much each other in some moment, in the frustrating moment, but in the good moments also. So it's like a battle, data, I call it. So yeah, I think the key was stay focused in that moment. We have to press on, you know. And then yeah, I took the match.
And I think it's your 7th Challenger career title. Oh, right. We just changed with a mic here. What does it mean to you? I think you mentioned once that the Challenger Tour is very important to you.
Yeah. I mean, when I started to play the Challenger Tour, and I saw every guy working and every guy traveling with his coach, preparing a match like the last one in his life. So, yeah, I mean, it's very important. You have the warriors of the tour there. You have many people who is hungry to go up in the ranking. So it's tough to be in this stage, in this big stage in the 125. You have the better players on the Challenger Tour and also the ATP players. So yeah, I mean, it's special to talk one trophy in this year. This year was complicated. I lost many ranking, but now we are in a row. We are in the good way. So it's a moment to enjoy.
And finally, how will celebrations look like tonight?
I don't know. Maybe now I'm so tired, but I mean, we have to maybe drink some coca for me because I didn't drink alcohol. So yeah, for me, I see some music. I see some music. Well, I heard some music. Sorry, heard some music and enjoy. You know, the trophy with my team is special when you won. Not always it's happened. Like if you have one win per year is a big. So yeah, I mean, now we have to enjoy and eat some food and be funny.
Mariano, thanks a lot, gracias and all the best for the rest of the season.
Thank you very much, have a good day.
Das ist durchaus ein amtlicher Weg, den er da durch das Turnier genommen hat.
Absolut, er war die Nummer 4 der Setzliste. Also er hat natürlich ganz klar zum Favoritenkreis dazu gehört. War natürlich auch ein besonderes Finale für ihn gegen Cerundolo. Beide, glaube ich, gleicher Jahrgang. Argentinier, beide aus der entweder Stadt Buenos Aires oder aus der Provinz, kennen sich seit Kindheitstagen. Also das war natürlich auch ein ganz besonderes Finale für die beiden, das auch ein wenig unter ja besonderen Bedingungen stattfand, denn es hat leider am Finaltag waren die äußeren Bedingungen nicht so ganz besonders. In Braunschweig hat dann angefangen zu regnen und eigentlich mehr oder weniger mit den Matchbällen, die Navone hatte. Ich glaube, er hat ein paar gebraucht, 3 oder 4, bis er dann am Ende den Sack zugemacht hat, hat es dann auch wirklich angefangen zu regnen. Man musste dann auch dementsprechend die Siegerehrung verlegen auf die Showbühne, was natürlich in Braunschweig dann sehr gut und einfach funktioniert. Bei anderen Events wäre das nicht so einfach gegangen. Das heißt, dort war es unterdacht, konnte man also dort wunderbar die Siegerehrung durchführen. Und ich habe ihn dann Backstage-Bereich, wenn man so will, ihn dann nachher noch interviewt. Also das war alles so ein bisschen hektisch und waren natürlich sehr viele Leute dann da unterwegs. Aber er war sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr entspannt und glaube ich auch sehr glücklich. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, er hat ja schon gezeigt auf der Tour, was er wirklich kann. Das war sein 7. Challenger-Erfolg und er stand ja auch schon mal im Sommer letzten Jahres unter den Top 30. Also ja, das ist im Endeffekt wieder ein Weg zurück für ihn und ich bin auch ganz sicher, dass wir ihn da sehr bald wieder sehen werden in diesen Sphären, vor allem auf dem Sand. Ist das ein richtig starker, ein ganz starker.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube auch, dass er auf langsamen Hartplätzen gut zurechtkommt. Mariano Navone ist jetzt wieder auf Platz 75 zurück. Du hast es gesagt, er stand schon mal unter den Top 30 der Weltrangliste, ist dann zurückgefallen, hat er ja selber auch nochmal angesprochen im Interview. Also Mariano Navone hier als verdienter Turniersieger. Und diesen verdienten Turniersieger, den hatten vorher schon Volker Jecke und Markus Bese, die beiden Turnierveranstalter, so ein bisschen auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht, wer von beiden das gesagt hat. Ich gucke mir jetzt Mariano Navone an, das ist mein Favorit.
Ja.
Was bitte?
Ja, Volker Jecke hat das gesagt, genau, und hat ihn quasi auserkoren als Favorit. Ich hatte noch eigentlich auf Misolic getippt, der war ja auch schon ein Satz und ein Break vorne im Halbfinale und habe gedacht, okay, das gibt jetzt wirklich einen Lauf für den Österreicher, aber da hat sich wieder die wahre Tennisexpertise gezeigt.
So sieht's aus. Und Volker Jecke und Markus Bese, die waren natürlich auch im Interview und wollen über ihr Turnier sprechen, die Bravo Open in Braunschweig, die so einen festen Platz im Turnierkalender haben. Das Interview hört ihr hier.
Wir befinden uns am Halbfinaltag hier bei dem Bravo Open und damit fast schon der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht ein kleines Turnierfazit zu ziehen für 2025. Und deshalb die Frage natürlich an den Turnierdirektor. Wie zufrieden seid ihr mit der Woche hier?
Ja, ich glaube, wir sind sehr zufrieden und können auch sehr zufrieden sein. Wir haben sehr, sehr gutes Starterfeld in diesem Jahr gehabt. Die erste Meldeliste war schon unfassbar für einen Challenger. Nachher sind, glaube ich, ja 5 Top 100 Spieler vor Ort geblieben, die dann tatsächlich auch gespielt haben. Haben viele deutsche Jungs im Rennen gehabt. Allein die beiden 17-jährigen deutschen Nachwuchstalente Engel und Dedura. Das war schon super, dass die hier gespielt haben. Aber wie man feststellen konnte, ist die Konkurrenz sehr, sehr stark und viele gute Spieler dabei. Und leider hat es nur ein Doppelspieler jetzt ins Finale geschafft.
Ich glaube, war ja auch so ein bisschen die Frage, ob vielleicht noch ein Jan-Lennard Struff oder sowas hier aufschlagen würde. Was können wir uns da vielleicht dazu noch sagen?
Ja, wir waren in Kontakt oder ich war in Kontakt mit Michael Kohlmann, der in Wimbledon war und natürlich mit den Spielern gesprochen hatte. Auch Daniel Altmaier wäre vielleicht noch eine Alternative gewesen. Der hat sich aber entschieden, dann Richtung Mexiko schon zu gehen. Struffi hat nach seinem Aus gegen Sinner überlegt und wollte eine Nacht drüber schlafen und hat dann aber am nächsten Tag entschieden, nee, die Pläne sehen anders aus, er kommt nicht nach Braunschweig. Wir hätten ihn natürlich gern gesehen, aber natürlich muss man das dann auch akzeptieren.
Jetzt ist ja schon traditionell dieses Turnier in der zweiten Woche von Wimbledon. Erinnere mich hier auch, da gewesen zu sein, da hat, glaube ich, Angelique Kerber hier Wimbledon gewonnen. Ist das so eine Art Segen und Fluch zugleich, wenn man das in der zweiten Woche hat? Auf der einen Seite hat man eben die mediale Aufmerksamkeit auf das Grand-Slam-Turnier. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch immer lukrativ, weil man vielleicht noch den einen oder anderen guten Spieler bekommen kann.
Ja gut, von der Spielersicht her ist ja das, was Volker immer sagt, eine ganz interessante Sache dann doch nochmal, wie er es ja auch schon gesagt hat, mit Menschen wie den Struff nochmal sprechen zu können, wenn sie dann da ausscheiden. Das ist natürlich das eine Thema. Aber ein bisschen leid, terminlich halt gesehen, für uns, weil wir halt häufig in der Ferienzeit sind, natürlich mit der Veranstaltung, haben wir abends auch das Entertainment-Programm. Das ist ja die schöne Kombination bei uns zwischen Sport und Entertainment. Und da hilft es natürlich schon, wenn noch möglichst viele Leute nicht im Urlaub sind. Wobei in diesem Jahr, wir sind jetzt die letzten 3 Tage ausverkauft. Wir waren letzte Woche an 2 Tagen ausverkauft, also an 5 von 10 Tagen. Nicht nur abends, sondern auch sportlich halt alle Tickets weg. Das gibt, glaube ich, dann schon so ein bisschen mal das Feedback, wie die Menschen das Turnier empfinden. Na gut, jetzt wie gesagt, erste Ferienwoche, glaube ich, schon eine ganz gute Sache.
Ja, vielleicht kann ich es noch ergänzen. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Ich glaube, wir hätten nicht so ein gutes Teilnehmerfeld, wenn wir eben nicht parallel in der zweiten Grand Slam-Woche liegen würden. Es gibt kein höher dotiertes Turnier in der zweiten Woche von Wimbledon und in der Welt. Es gibt keine Tour-Events während der Grand Slams. Und die Spieler haben halt nun mal dann die Möglichkeit, wenn sie in Wimbledon früh ausscheiden, was mache ich in der zweiten Woche? Spiele ich noch ein Turnier, wie in Braunschweig? Komme hierher, London, Hannover, geht schnell mit 1 Stunde Flug. Wir bereiten für die Spieler hier auch wirklich viel, viel vor und versuchen, dass die sich hier sehr, sehr wohl fühlen. Und der Termin ist natürlich deswegen super, weil am Montag Meldeschluss und der Cut für die US Open ist. Und genau deswegen kommen eben viele Spieler hierher. Deswegen ist ein Van de Zandschulp hier gewesen, deswegen ist ein Carreño Busta hier gewesen und hat Caballes Baena, jetzt habe ich den Namen verwechselt, hier gewesen. Und die wollen natürlich ihre Punkte verteidigen, damit die da eben gute Chancen haben, ins Hauptfeld zu kommen. Das ist so.
Also das heißt,
das ist perfekt.
Das heißt, in diesem Turnier wird auch gar nichts zu rütteln sein, also gibt es gar kein Interesse, das in irgendeiner Weise zu ändern.
Nein, sehe ich nicht so. Und wenn wir aus der Woche rausgehen würden, in irgendeine andere Woche, die muss man erstmal finden. Dann hat man 250er, 500er parallel, dann hätten wir definitiv kein besseres Teilnehmerfeld, sondern meiner Meinung nach eher ein schlechteres.
Jetzt wurde das Entertainment schon angesprochen, dafür ist Braunschweig wirklich bekannt. Das kann ich bestätigen, alleine durch meine Kollegen da auch beim Tennis-Channel, die gesagt haben, ja, also Braunschweig, das ist bei uns selbst in den USA bekannt, dafür, dass es also viel Entertainment gibt. Jetzt seid ihr, sage ich mal so, die Erfinder dieses Tennistainment gewesen. Den Begriff habe ich ehrlich gesagt dieses Jahr bisher noch nicht gelesen. Ist das etwas, wovon ihr vielleicht auch ein bisschen wegkommen wollt und wieder mehr Fokus auf Tennis zu richten? Oder wie ist da im Moment die Gewichtung auch vielleicht?
Ja, das Entertainment-Programm ist gar nicht wegzudenken. Sonst wäre dieses Turnier in der Art und Weise gar nicht umzusetzen. Wir haben ja auch einiges an Sponsoren hier, die natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit haben möchten. Und das ist nachher das gesellschaftliche Highlight, was dann halt auch in der Region zusammenkommt. Sonst würde es uns gar nicht gelingen, halt auch diese Sponsoren auch bei Launa hier mit am Start zu behalten. Und dann muss man ja auch sagen, dass sich das Ganze ganz gut befruchtet. Also es ist ja auch pro Tennissport, auch Menschen, die herkommen, Kunden, Gäste, die kommen wegen dem Entertainment-Programm und kriegen natürlich trotzdem Tennis mit. Viele, viele, die vielleicht noch nie eine Tennisanlage überhaupt gesehen haben. Also das muss man an der Stelle ja auch mal als gegenseitigen Effekt sehen. Und was natürlich auch dann jeden Tag sehen, sind dann auch viele Tennis-Gucker, die essen dann hier noch einen Happen und zum Entertainment-Programm gehen sie dann auch schon wieder. Also von daher, ich glaube eher, es ist Aufbauen vom Entertainment zum Tennis hin, dass es eher dorthin befruchtend ist. Also ich glaube, das ist schon das Highlight oder das tolle Thema hier.
Ja, jetzt ist der Gedanke gerade weg. Sorry.
Ja, ich wollte einen Gedanken hatte ich gerade noch gesehen.
Ist kein Problem, aber würdet ihr euch auch selber als die Erfinder dieses Tennistainments auch beschreiben?
Ja, ich glaube schon. Das hat ja eine lange Tradition. Also das Turnier hat jetzt die 31. Auflage, gibt es ja nun schon seit 1994. Aber ich kann mich auch noch an die Anfänge erinnern. Ich habe mal als Linienrichter damals, als junger Mensch hier mithelfen dürfen. Und da gab es eine Bierbude und eine Bratwurstbude. Und eine Bühne kam erst später dazu. Und eigentlich hat man dann versucht, mittlerweile, ja, mein 15. Turnier, glaube ich, immer das weiterzuentwickeln und immer zu professionalisieren. Ja, die Bühne steht jetzt woanders, sie ist größer geworden. Hier treten andere Künstler auf als vielleicht noch vor 15 oder vor 20 Jahren. Und das funktioniert gemeinsam wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also dieses Tennis tagsüber und im Abendbereich dann noch den Zuschauern nochmal was mitzugeben, beziehungsweise denen, die nur zum Abendprogramm kommen, hier eine tolle Location zu bieten. Ja, und das ist das Event in der Region, the place to be in den 10 Tagen, muss man feststellen.
Wenn es da inzwischen, sage ich mal, so ein paar ja, in Anführungszeichen Nachahmer gibt. Also es gibt ja ein paar andere Turniere, die natürlich auch Side-Events inzwischen veranstalten wollen. Ist es dann etwas, was ihr dann auch irgendwie mit Stolz betreibt und sagt, das ist dann etwas, das, was eher von uns dann die Initiative vielleicht ausging?
Die Kopie ist einfach nicht so gut wie das Original.
Okay, ob es dann eine Kopie ist, weiß ich nicht, aber da ist jetzt kein Konkurrenzgedanke als solches irgendwie da.
Überhaupt nicht. Ich glaube im Gegenteil, wir merken ja, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Mhm. Nur Tennisturnier zu machen mit ein bisschen Gastronomie ringsrum und Sponsoren dabei ist schwierig. Ist wirklich sehr schwierig, gerade in Deutschland, glaube ich auch, also hier in der Region zumindest. Und beides zusammen funktioniert einfach sehr, sehr gut.
Und mit diesem, da wollte ich vielleicht so ein bisschen hin, so, was manchmal vielleicht so ein leichter Kritikpunkt ist, dass man eben sagt, eigentlich überwiegt hier tatsächlich die Abendveranstaltung und das, was tagsüber läuft, das läuft so nebenbei. Wenn man jetzt sieht, kann man nicht bestätigen, weil Tribünen sind voll, aber ist das etwas, was ihr auch mitbekommen habt?
Ja, dass es die Kritik vielleicht manchmal gibt, haben wir schon mal mitbekommen, aber eigentlich geben uns ja die Zuschauerzahlen recht mit der Konzeption, dass es funktioniert. Tribünen sind voll, das haben wir die letzten Jahre eigentlich immer gehabt, dass wir, glaube ich, eher im Tennisbereich Zulauf haben, dass mehr Besucher auch wirklich sich Tennis anschauen. Gerade der Qualitag, wenn man sich auf Challenger-Turnieren, bist du ja selber auch häufig, schaut, da hat man kaum Zuschauer. Ja, ich gucke häufig in Livestreams, da sitzen dann 5 oder 10 Leute, die da zuschauen und Tennis gucken. Ja, wir haben ja am Sonntag Kindertag gehabt. Klar, da waren viele Kinder, aber auch viele Eltern und viele Tennisinteressierte da mit günstigem Eintritt. Und auf der Tribüne saßen 500 bis 800 Zuschauer. Das ist für die Spieler ungewohnt, aber natürlich finden die das toll, vor Publikum zu spielen. Das ist ja deren Job und das, glaube ich, das macht das auch aus.
Von dem Entertainment-Teil her, wie gesagt, das existiert jetzt schon einige Jahrzehnte. Gab es ein besonderes Highlight für euch, wo ihr gesagt habt, das ist auch ein richtiger Show-Act, der hat mir jetzt persönlich ganz besonders gefallen und ist mir auch besonders in Erinnerung geblieben?
Dieses Jahr wird gut. Also heute Abend Alphaville wird sicherlich gut werden und dann die No Angels am Samstag. Das sind schon dieses Jahr, glaube ich, zwei Dinger, die schon ganz gut rocken werden. Ja, Rock ist es ja nicht. Die ganz gut poppen werden.
Sind die poppen werden, genau. Wir haben auch vorher schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, es gibt auch ein paar, die haben so eine Verbindung zum Tennis gehabt. Vielleicht können wir mal kurz sagen, wie das war.
Ja, also wir haben, glaube ich, 3-mal insgesamt in den Jahren Revolverheld hier gehabt als Band. Und ein Bandmitglied ist selber ein sehr guter Tennisspieler gewesen in der Jugend. Deutscher Meister U14 oder U16 gewesen. Und die haben ihre Tennistasche dabei gehabt und haben gefragt, ob sie auf den Platz gehen können, haben mit dem damaligen Turnierdirektor Michael Stich auch noch ein paar Bälle gespielt. Also die waren interessiert und auch die letzten beiden Jahre, Kajsa Candela, die haben am Finaltag vor ihrem Auftritt sich das Finale angeschaut. Die haben auf der Tribüne gesessen, haben Tennis geguckt und da merkt man schon, dass das auch den einen oder anderen Künstler, der vielleicht sonst keine Berührung mit dem Tennis hat, dann doch interessiert.
Klar, ihr müsst neutral sein und den Tipp lasse ich euch aber natürlich nicht raus. Wer macht's morgen?
Auf jeden Fall werden wir einen Deutschen nachher in der Siegerehrung haben.
Ja, das war jetzt der Doppelpart. Ich werde mir gleich noch ein bisschen Navone anschauen. Also für mich ist das so ein bisschen Geheimfavorit. Mal schauen.
Super, dann vielen Dank schon mal dafür und viel Spaß heute Abend bei Alphaville.
Ja, da gibt es auch keinerlei Zweifel, dass dieses Turnier auch in den nächsten Jahren stattfinden wird, oder?
Nein, das wurde auch schon dementsprechend angekündigt. Habe jetzt leider das Datum nicht im Kopf, aber lässt sich natürlich ganz einfach auf der Internetseite dann feststellen. Die einzige Besonderheit, was es gibt fürs nächste Jahr, das habe ich noch am Rande mitgekriegt, bevor ich dann mit meinem Interview mit Mariano Nabone beschäftigt war, dass es nächstes Jahr noch einen Tag länger stattfinden wird. Das heißt, traditionell ist Braunschweig immer ein Samstagsfinish gewesen und im nächsten Jahr wird es also an einem Sonntag beendet werden. Das ist das, was ich noch mitbekommen habe durch die Ankündigung. Also nächstes Jahr gibt es das Turnier auf jeden Fall wieder und ich denke auch über die Jahre hinaus wird es wieder Weltklasse-Tennis in Braunschweig geben.
Weltklasse-Tennis gab es in Braunschweig. Es gab allerdings auch Weltklasse-Künstler und schön, dass ihr durchgehalten habt hier bis hierher in diesem Podcast, weil jetzt bekommt ihr dann nochmal ein richtiges Goldstück zu hören. Das ist eine gute Überleitung, oder? Das sind Profis.
Das kann nur Andreas Thies.
Du hast in den Tagen, bevor, also als wir uns in Wimbledon gesehen haben, hast du über kaum ein anderes Thema gesprochen als darüber, dass Alpha will auftreten in Braunschweig. Und ich dachte noch, ja, jetzt lass dem Jungen seinen Spaß, er wird sich das Konzert angucken etc. Nee, du hast dir nicht nur das Konzert angeguckt, du hast ja auch noch ein Interview mit Marian Gold, dem Sänger, dann organisiert. Und das Interview mit Marian Gold, das hört ihr hier. Es ist ein absolutes Special und es ist eine großartige Geschichte. Marian Gold von Alpha Will, der Sänger, im Interview mit Florian hier.
Wir Tennisreporter fragen ja gerne die Spieler hinterher, wie sie ihre Performance fanden. Wie war es bei euch?
Also bei Tennisspielen ist ja immer so, dass es irgendwie ein ziemlich klares Ergebnis gibt, ne? Also entweder hast du verloren oder gewonnen und so. Und dann, wenn du gewonnen hast, hast du keine Probleme. Wenn du verloren hast, schon. Und ich denke mal, heute Abend haben wir gewonnen.
Das ist ja schön. Kanntet ihr das Event? War euch das bewusst, dass das auch so eine Tennis-Mix-Musikveranstaltung ist?
Nö, also mir war es überhaupt nicht bewusst, aber es spielt auch überhaupt keine Rolle. Weil wir gehen auf die Bühne und wir lieben das. Und da vorne steht unser Publikum. Und dann versuchen wir einfach alles, um die irgendwie glücklich zu machen.
Gibt es bei euch irgendwie einen Bezug zum Tennissport? Von euch jemals mal jemand gespielt oder das irgendwie verfolgt?
Ich spiele auch hin und wieder mal so ein bisschen Tennis, aber ich habe so persönliches, in sportlicher Hinsicht keinerlei Verbindung dazu. Aber ich weiß, als wir unser zweites Album aufgenommen haben, da lief die ganze Zeit irgendwie Wimbledon und Boris Becker. Hat dann den Pokal gewonnen und so. Das werde ich nie vergessen. Das war einfach unglaublich eindrücklich.
Genau, wollte ich gerade sagen, 80er Jahre Becker-Graf-Zeit in Deutschland. Das war ja dann euer große Zeit und eben auch ein großer Tennisboom.
Meine Steffi war auch noch in den 90er Jahren total geil.
Wenn ihr jetzt so das ein bisschen anschaut, Forever Young, der Hit, ich weiß ja, das hat ein bisschen auch was mit Kriegsgefahr und sowas eben zu tun. Mhm. Ist das so eine Art bisschen Déjà-vu, das ihr vielleicht auch habt gerade jetzt, wenn ihr so einen Titel heute noch spielt?
Nee, eigentlich nicht, weil damals war es irgendwie einfach, das wirkte mehr wie so eine Fiktion. Mhm. Weil in den 80er Jahren war alles noch so unglaublich geordnet. Ne? Also nach Osten und Westen, und da hat es dann irgendwie Brezhnev und keine Ahnung, wer da auf der anderen Seite der amerikanische Präsident war oder Gorbatschow und keine Ahnung. Und es lief alles irgendwie nach bestimmten Regeln ab. Mhm. Aber heutzutage zeigt sich halt die ganze Verlogenheit und die ganze Scheiße, zu der Menschen fähig sind. Mhm. Irgendwie, das muss ich echt sagen. Also es gibt überhaupt keine Regeln mehr. Ne? Es gibt irgendwie so Leute, die sich einfach nicht benehmen können, ja, wie Trump. Es gibt irgendwie Kriegsverbrecher wie Putin, mit denen man verhandelt, mit denen man überhaupt noch redet. Ja, es ist alles so entsetzlich geschmacklos heutzutage und unübersichtlich. Und ich weiß auch nicht, ich fühle mich einfach abgestoßen von der heutigen Situation. Also ich meine, diese Probleme mit Krieg und Frieden, die gab es schon immer. Aber unsere politischen Führer sind solche Vollpfosten heutzutage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Hoffnung, dass wir die nächsten 200 Jahre überleben hier.
Es hat sich auch einiges verändert in puncto Musik und wie es gemacht wird. Ihr hattet jetzt 1 Milliarde Streams auf Spotify und habt das auch, glaube ich, dementsprechend gefeiert. Ja, Riesenparty gewesen, oder?
Ja klar, ich habe keine Vorstellung von so einer Zahl. Mhm. Also das ist eine 1 mit unheimlich vielen Nullen und dann kommen irgendwie noch ein paar andere Zahlen oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, dass dieses Leben als Musiker ist einfach fantastisch.
Das ist toll zu hören. Ihr habt auch eins mit Tennisspielern gemeinsam. Ihr seid wahnsinnig viel auf der Tour unterwegs.
Ja, genau.
Gibt es so einen ganz besonderen Platz in eurem Herzen auch, wo ihr sagt, ja, das war wirklich besonders?
Ja, den gibt es. Also das war gleich am Anfang, als wir angefangen haben, live zu spielen. Das war 1993. Da haben wir in Beirut, im Libanon gespielt. Das war kurz nach dem Bürgerkrieg. Mhm. Und wir haben da gespielt vor einer Audience von Leuten, die die schlimmsten, fürchterlichsten Erlebnisse gerade gehabt hatten und sie so hungrig waren nach Spiel, nach nach unschuldiger Unterhaltung, nach Liebe, nach Musik, die irgendwie nach Frieden. Mhm. Ja, und also ich werde dieses Konzert werde ich niemals vergessen.
Okay. Und zum Abschluss, wir fragen dann auch gerne immer die Spieler, was sind die Ziele, wie geht's weiter, wie ist es bei euch?
Ja, es ist einfach so, es ist eine never-ending story. Ne? Also, es kommen immer Leute an und sagen, ja, ey, du musst wissen, wann du rechtzeitig aufhörst und so. Aber das rechtzeitig aufhören, das gibt es einfach nicht, wenn du Künstler bist. Ne? Es gibt kein rechtzeitig aufhören. Ne? Also es ist wahrscheinlich immer zu spät. Und man hätte vielleicht vorher aufhören sollen oder sowas. Im Moment, denke ich, ist es die Gefahr noch nicht so groß. Aber ich werde sie garantiert überschreiten und ich werde wahrscheinlich viel zu lange weitermachen. Und alle Leute werden mir das sagen, ey, hättest du mal aufgehört oder sowas. Aber ich weiß nicht, ich liebe das einfach zu sehr. Und es ist einfach so toll mit der Band auch. Und wir sind irgendwie wie eine Familie. Und deswegen, nein, es gibt kein Ende.
Super, dann sage ich viel Erfolg weiter in die nächsten 20 Jahre und vielen Dank.
Da wäre ich irgendwie Ende 90.
Alles Gute.
Ist dein kleines Fanherz, hat das höher geschlagen?
Ja, also ich bin ja nicht so ein direkter Alphaville-Fan, aber ich bin natürlich ein riesiger Fan der 80er Jahre, der Synthie-Pop-Bands und da gehören natürlich die Klassiker von Alphaville mit dazu und für mich war das natürlich, als ich die Line-Up gesehen habe in Braunschweig dieses Jahr, natürlich schon das Highlight. Ich glaube, es ging vielen Leuten aus meiner Generation so, die dann eher vielleicht Alphaville als den Hauptact sahen, als vielleicht die No Angels, die dann am Samstag im Finale noch aufgetreten
sind. Wo ist das Interview mit den No Angels?
Ja, das habe ich dann eben ausgespart. Ja, da habe ich mich dann nicht drum bemüht. Weiß ich auch nicht, ob ich es gekriegt hätte. Aber für mich, wie gesagt, stand dann tatsächlich Alphaville eher im Fokus. Und man muss auch dazu sagen, aus internationaler Sicht heraus ist natürlich Alphaville der eindeutig größere Name. Ich weiß jetzt nicht, ob die No Angels große internationale Hits hatten, aber bei Alphaville weiß ich auf jeden Fall, dass sie in ganz Europa erfolgreich waren und auch Charterfolge in den USA hatten. Die haben, glaube ich, zweimal Platin bekommen für Big in Japan. Also das ist natürlich, sage ich mal, insgesamt oder global betrachtet wahrscheinlich schon die größere Nummer.
Ja, wahrscheinlich. Mein Lieblingssong von Alphaville ist, das habe ich noch aus meinem Bravo Hits Podcast raus, Fools ist das von 1994, ein bisschen später gewesen. Ihre Hochphase hatten sie 85 und 86 oder beziehungsweise 84, 85, 86. Aber mein Lieblingssong von Alphaville kommt aus dem Jahr 1994 mit Fools. Das könnt ihr euch alle jetzt nochmal anhören. Das war das kleine große Highlight zum Ende dieses Podcasts, der Challenger Corner. Mit Marian Gold war Florian hier im Interview. Kann seitdem nicht mehr schlafen. Das war die neueste Ausgabe von der Challenger Corner. Wo geht's für dich als nächstes hin?
Ja, jetzt gibt's noch mal so eine Art kleines Heimspiel, Kids.
Aha.
Da werde ich auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Und dann gibt's für mich eine Premiere tatsächlich noch mal. Ich habe fest vor, die NRW Challenger Events mal zu besuchen. Da war ich nämlich bisher noch nie gewesen tatsächlich. Das heißt, ich würde gerne mal nach Hagen und nach Bonn fahren und das wird dann für Anfang August genau auf dem Plan stehen.
Dann werdet ihr vor den US Open auf jeden Fall noch eine Challenger Corner hier erleben. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt Chip in Charge auf Blue Sky, folgt tennistourtalk.com auch auf Blue Sky beziehungsweise auch auf Instagram und der Link tennistourtalk.com, der sollte auf jeden Fall in euren Shownotes sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.